Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon herzlich willkommen. Die Nummer 1 in den deutschen Charts im August vor 50 Jahren. Oh, Happy Day von den Edwin Hawkins Singers. Und der August, das war auch der Monat, in dem die erste deutsche Ausgabe des Musikexpress auf dem Markt erschien. Medias Res gratuliert zum 50. und fragt nach, warum die Lage für Musikzeitschriften heute eine so schwierige ist. Oh, Happy Day. Seit 50 Jahren gibt es in Deutschland den Musikexpress vom Axel Springer Verlag, in dem er erscheint, gefeiert als ein Stück deutscher Popgeschichte. Was es nicht mehr gibt, sind Zeitschriften wie Specs, Intro, Groove oder Debug. Reine Musikmagazine haben es schwer auf dem Markt. Das war in den 90er Jahren noch anders, als es der Britpop von Oasis oder Blur sogar als Phänomen bis in die ARD-Tagesthemen schaffte. Liegt es an der Popkultur, die nicht mehr so aufregend ist, dass so wenige Menschen noch Musikzeitschriften lesen? Oder ist einmal mehr das Internet an allem schuld? Das fragte ich Sonja Eismann, Mitbegründerin des Missy Magazine und Kulturwissenschaftlerin.
Ich glaube, Popkultur spielt heute eine größere Rolle als je zuvor. Und zwar in dem Sinne, dass sie eigentlich überall ist und dann gar nicht mehr so gesondert als Popkultur wahrgenommen wird. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum sich die Leute keine spezialisierten Zeitschriften mehr dafür kaufen, weil Pop sowieso überall ist. Also Musik ist quasi überall immer dabei. Aber eben die Reflexion über Musik, die ist heute nicht mehr so wichtig, weil eben alles tatsächlich durchs Internet auch sehr viel schneller geht. Die Informationen sind zack, zack, immer sofort abrufbar. Und das gibt meistens auch jetzt nicht so viel Interesse, da in die Tiefe zu gehen. Und Musikzeitschriften funktionieren da eben ganz anders. Da geht es darum, sich ja auszutauschen, Meinungen abzuwägen und dann auch Hintergründe darzustellen. Und dafür ist heute irgendwie weniger Geduld da.
Das heißt, dieses Format Musikzeitschrift hat sich überlebt?
Ich würde nicht sagen, dass es sich überlebt hat, denn es gibt immer noch Leute, die sich nach wie vor dafür interessieren, vor allem auch jetzt die älteren Interessenten, die dann vielleicht eher auch noch viele Platten kaufen, die wenden sich dann so Sammlermagazinen zu, also so sehr spezialisierten Dingen. Und es gibt ja durchaus auch eben Blogs und Podcasts, wo sich die Leute austauschen und wo die ihre Informationen beziehen. Aber es gibt natürlich schon ein geringeres Interesse an der klassischen Form der Musikzeitschrift, weil vor allem auch jüngere Menschen, die sich für Pop interessieren, diese Form der Auseinandersetzung gar nicht mehr so gewöhnt sind. Das ist eben sehr viel schwerfälliger als alles, was im Internet passiert. Und deswegen wenden die sich dann vielleicht doch eher anderen Formaten zu.
Welche anderen Formate wären das? Welche neuen Trends gibt es da?
Ja, ich hatte es schon erwähnt, dass es eben in Blogs und Podcasts dann doch sehr viele Auseinandersetzungen gibt oder eben auch auf Nachrichtenwebsites, auf Kulturmagazinen im Netz, wo man sehr viel schneller reagieren kann. Auf jeden Fall. Es gibt jetzt auch Ticketverkäufer oder Ticketverkaufsplattformen, die eigene Magazine haben zu Musik, was durchaus Sinn macht, denn der Konsum von Musik und auch von Live-Darbietungen, der ist ja heute wichtiger denn je, würde ich sagen. Es hat sich also sozusagen alles ein bisschen verschoben und deswegen denke ich, dass sich auch diese Rezeptionsgewohnheiten zu Texten über Musik zum Beispiel verschoben haben.
Wie seriös sind denn diese Magazine der Ticketverkäufer?
Das ist natürlich immer eine gute und berechtigte Frage, aber wenn wir daran denken, dass so ein Magazin wie der Musikexpress auch von einem Konzertveranstalter in den 50er Jahren in den Niederlanden gegründet wurde, dann hat das durchaus eine lange Geschichte und Popmusik ist natürlich auch immer mit Kommerzialität verbunden und das ist in dem Fall natürlich ganz klar. Das heißt aber nicht, dass dadurch die Inhalte per se weniger wert wären, weil da ja auch durchaus Leute untergekommen sind, die früher im klassischen Musikjournalismus unterwegs waren und da ihre Arbeit nach wie vor auch gut machen.
Das heißt, es ist fast wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Warum hat der Musikexpress denn 50 Jahre eigentlich überlebt im Gegensatz zu anderen Zeitschriften?
Ja, ich würde mal sagen, es muss sozusagen One Last Magazine Standing, muss es wohl noch geben. Wir wissen auch nicht, wie lange das noch gut geht. Zu wünschen wäre es natürlich, dass da noch was bleibt. Aber da steckt ja natürlich auch ein großer Konzern dahinter mit Axel Springer. Das haben andere dieser Zeitschriften wie Specs und Intro in der Form eben nicht als Support gehabt. Und das ist dann vielleicht auch einfach so ein Objekt, was man sich dann noch leisten möchte. Und ich glaube, es ist auch eine Zeitschrift, die sich eher an ältere Leserinnen und Leser richtet. Vielleicht dann doch auch eher noch Leser, die bereit sind, für ihr Hobby dann noch nach wie vor Geld auszugeben. Und es ist eben sehr breit aufgestellt. Das ist jetzt nicht unbedingt Cutting Edge, obwohl man sich da auch durchaus um mehr Diversität bemüht jetzt bei dem, was man abbildet und darstellt. Aber es kann dann doch noch ganz verschiedene Interessenslagen in sich vereinen. Und das ist vielleicht auch das Erfolgsrezept.
Sie haben ja selber mal beim Musikmagazin Intro gearbeitet. Finden Sie es manchmal schade, dass Sie nicht mehr im Musikjournalismus arbeiten?
Na, ich glaube, mir geht es da so wie vielen Frauen, was ich auch ein bisschen selbst beklage und wo ich immer gegensteuern muss. Die Popkultur, Popmusik vor allem, ist eine wunderbare Spielwiese, aber je älter man wird, desto mehr ist man dann oft gezwungen, und das trifft Frauen, glaube ich, noch härter als Männer, sich dann doch auf die harten Realitäten des Lebens zu konzentrieren. Und mit Popmusikjournalismus lässt sich in den meisten Fällen eben nicht so viel Geld verdienen. Und es ist vielleicht auch sozusagen aufgrund der, ja, der Kurzlebigkeit der Trends und Phänomene irgendwann auch etwas repetitiv, sodass viele Leute sich ja nach einer gewissen Weile dann vielleicht doch eher abwenden oder eben auch andere Interessen entwickeln, sei es jetzt Kunst, Film oder ganz was anderes. Und ich trauere den Zeiten insofern nach, als ich das eben spannend fand, mich da sehr ernsthaft über Popkulturphänomene austauschen zu können mit vielen Leuten. Aber es gibt ja zum Glück auch noch viele andere Plattformen, wo man das heute tun kann. Und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die wir beobachten können, dass sich Leute heute gar nicht mehr so stark über Musik definieren, sondern eben über ganz viele andere Themen, die damit zu tun haben können, aber eben nicht ausschließlich Musik sind. Und das machen wir ja auch bei Missy Magazine. Und ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut und ist irgendwie auch zukunftsweisend.
Eine Einschätzung von Sonja Eismann war das, Kulturwissenschaftlerin und Journalistin. Und damit kommen wir zu einer weiteren Folge aus unserer Reihe.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
Ja, und dieser Lokaljournalismus gilt als eines der letzten Integrationsmittel einer sich immer mehr zersplitterten Gesellschaft. Doch dieser Journalismus braucht natürlich auch Geld. Geld, das nicht mehr ausreichend mit Werbung oder Auflage erwirtschaftet werden kann. Non-Profit-Organisationen suchen in den USA Wege aus den finanziellen Engpässen. Mithilfe ausgerechnet von Facebook und Google. Katja Ritterbusch berichtet.
This is an ABC News Special Report. Hurricane Harvey, State of Emergency.
Als Hurricane Harvey vor 2 Jahren den ländlichen Süden von Texas verwüstete, wusste Kiara McCarthy, sie wollte über die Folgen des Wirbelsturms für die Menschen in der Region berichten. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete die heute 26-jährige Journalistin allerdings noch in New York, beim Digitalmagazin Patch.com. Aber sie wollte in den Lokaljournalismus zurückkehren, wo sie angefangen hatte, wollte mehr Zeit in Recherchen für Geschichten investieren. Seit über einem Jahr arbeitet McCarthy jetzt beim Victoria Advocate, einer kleinen, 173 Jahre alten Lokalzeitung in Süd-Texas, in einem Team von 24 Redakteuren und Reportern. Und zwar dank Report for America, einer Non-Profit-Organisation, die seit 2018 ausgewählte Journalisten in Lokalzeitungen überall in den USA platziert. Die Journalisten unterstützen für jeweils 1 oder 2 Jahre das Redaktionsteam. Report for America zahlt den Großteil ihres Gehalts. Seine Zeitung nutze seit Jahren jede Chance auf Hilfe von Non-Profit-Organisationen, sagt der Chefredakteur des Victoria Advocate, Chris Kobler, für Journalistenfortbildung zum Beispiel, weil die Zeitung nur begrenzte finanzielle Mittel habe. Knapp 2000 Tageszeitungen mussten in den vergangenen 15 Jahren in den USA schließen. Viele kämpfen ums Überleben. Report for America ist eine von mehreren gemeinnützigen Programmen und Organisationen, die den krisengeschüttelten Lokaljournalismus in den USA unterstützen. Weitere sind die Knight Foundation, ProPublica, die Google News Initiative, Facebooks News Accelerator Programm oder das American Journalism Project. Sie verfolgen unterschiedliche Konzepte, von Stipendien für einzelne Reportageprojekte oder Reporter über stiftungsfinanzierte Journalistenbüros bis zur Hilfe beim Umbau des Geschäftsmodells von lokalen Medien. Vor allem Hilfe bei der wirtschaftlichen Seite des Nachrichtengeschäfts sei hoch willkommen, sagt David Armstrong, Journalismusprofessor an der Kennesaw State University bei Atlanta und Leiter des Georgia News Lab, eines Kollektivs von jungen Investigativjournalisten.
Journalists are historically not known for their great business acumen.
Journalisten seien nicht unbedingt für ihren Geschäftssinn bekannt, so Armstrong. Und gerade deshalb hält er Projekte für wichtig, die nicht nur mit dem nächsten Stipendium Löcher stopfen, sondern dabei helfen, die Nachrichtenorganisationen nachhaltig auf eigene wirtschaftliche Beine zu stellen. Unter den Rettern der lokalen Medienhäuser sind ausgerechnet diejenigen Organisationen, die Krise des Journalismus überhaupt erst herbeigeführt haben. Tech-Unternehmen wie Google und Facebook. Die gehören auch zu den Geldgebern von Report for America.
There's no question that they were instrumental in the demise.
Keine Frage. Diese Organisationen seien für den Niedergang des Journalismus mitverantwortlich, sagt Armstrong. Doch jetzt wollten sie den Journalismus unterstützen, und zwar nicht nur aus reiner Nächstenliebe. Die Tech-Unternehmen brauchten Inhalte, die sie auf ihren Plattformen verbreiten könnten, und zwar auch geprüfte und glaubwürdige Inhalte. Und diese Inhalte lieferten eben Journalisten. Das sei also durchaus ein symbiotisches Verhältnis. Report for America entlaste unterbesetzte Lokalredaktionen, sagt Armstrong. Aber das Programm biete nur eine vorübergehende Lösung. Was fehle, sei der Blick Richtung Horizont. Beim Victoria Advocate schaut man erst einmal bis ins nächste Jahr. Sie habe viel von erfahrenen Redakteuren beim Victoria Advocate gelernt, sagt Report for America-Stipendiatin Kara McCarthy. Gerade hat die Organisation ihren Einsatz bei der Lokalzeitung um weitere 12 Monate verlängert. Non-Profit-Organisationen dürften auch in Zukunft ein wichtiger Teil der Antwort auf die Krise des Journalismus sein, sagt Chefredakteur Chris Kobler. Jedenfalls sei die preisgekrönte Serie über Hurricane Harvey ohne Report for America nicht möglich gewesen. Und er setzt hinzu, es war ein großartiges Jahr für den Journalismus beim Victoria Advocate.
Ein Beitrag von Katja Ritterbusch. Und wir bleiben in den USA, denn aus dem ARD-Studio in New York ist uns jetzt Christian Fahrenbach zugeschaltet. Er ist freier Journalist, Gründungsmitglied des Online-Magazins Krautreporter und hat sich für den Fachdienst Media vor ein paar Tagen Gedanken darüber gemacht, warum Journalisten eigentlich Nachrichten so aufbereiten, wie sie es tun, nämlich das Wichtigste immer nach vorn stellen, dort alle sogenannten W-Fragen, also wer, wo, wann und wie, abarbeiten und dann später den Hintergrund liefern. Diese Vorgehensweise wird auch umgekehrte Pyramide genannt. Christian Fahrenbach, Sie sagen aber jetzt, die umgekehrte Pyramide sei heute nicht mehr zeitgemäß. Warum?
Also ich denke, ein großes Problem ist, dass diese Pyramide unser Interesse nicht wach hält. Also sie erklärt mir nicht, warum mich etwas angeht und setzt zu viel voraus. Wenn ich also sage, im US-Repräsentantenhaus gibt es in der Mueller-Affäre immer mehr Demokraten, die ein Amtsenthebungsverfahren für Donald Trump verfolgen, dann ist es zwar klassische Pyramide, aber wir wissen vielleicht gar nicht, dass das Repräsentantenhaus gar nicht so wichtig ist, nur ein Teil der Legislative ist, dass die Demokraten sonst nicht viel zu sagen haben. Und deshalb verliere ich schnell das Interesse. Im Print sehen wir dann auch zum Beispiel, dass die Pyramide kaum visuelle Wiedereinstiegsmöglichkeiten bietet in den Artikel. Also mein Auge wandert dann und sucht, worum geht es eigentlich in dieser Affäre. Und für uns als Medienleute bedeutet das, dass wir einfach sehr viel Leser verlieren.
Aber warum haben wir das denn so gelernt? Warum hat sich das etabliert eigentlich?
Das hat tatsächlich historische Gründe. Es gibt nicht so richtig die eine Geschichte, auf die sich alle einigen können. Also es ist tatsächlich zum Beispiel aus dem Telegram-Zeitalter, als es sehr niedrige Bandbreiten gab, die dafür gesorgt haben, dass schnell die wichtigsten Informationen in die Redaktion gegeben werden mussten. Es gibt auch die Geschichte, dass eben früher, als die Redakteure ihre Artikel geschrieben haben, sie nicht warten konnten, bis die Setzer in den Printredaktionen oder an den großen Maschinen tatsächlich angedruckt haben. Und so wussten eben die Setzer, das Unwichtigste steht hinten, und wenn mal eine Seite sich noch verändert bis zum Druck, dann kann ich einfach von hinten die Dinge wegkürzen, weil das Wichtigste immer weiter vorne steht.
Das heißt, im Zeitalter der Digitalisierung bräuchten wir das eigentlich gar nicht, wenn wir nicht mehr auf die gedruckte Zeitung dann denken.
Also so sehe ich das auch, weil tatsächlich haben wir jetzt die Möglichkeiten, viel, viel mehr Formate auszuprobieren, und wir sind ja als Menschen auch Geschichtenwesen. Also es gibt einen Held, eine Heldin, eine Herausforderung, und dann erzählen wir, wie die Herausforderung angegangen wird. Also es beginnt aber eigentlich auch immer mit dem Warum und mit der Motivation. Und ich finde, für den Online-Journalismus vor allem, aber auch für Print, bedeutet das, wir müssen mehr darüber nachdenken, welche Angebote machen wir für Leser, die vielleicht die letzten zwei Tage von einer Geschichte verpasst haben. Also zum Beispiel gibt es eine Themenseite, die mir eben nicht die Nachrichten von heute zeigt und darunter die chronologische Reihenfolge der letzten 5 Wochen italienische Regierungskrise, sondern ein Porträt von Matteo Salvini, eins von Beppe Grillo, eine Liste mit wichtigen Politikern, Grafik mit Ergebnissen der letzten Wahlen und eine Timeline, sodass ich eben gleich weiß, worum geht es in diesem gesamten Themenkomplex. Das ist natürlich wahnsinnig komplex auch zu erstellen, aber der Vorteil ist immer, man kann das ja immer wieder mehrfach ausspielen, und man sieht einfach, dass es ein dauerhaftes Interesse an solchen Formaten auch gibt in den Klickzahlen.
Das heißt, es wird schon gemacht. Können Sie uns ein paar Best-Practice-Beispiele nennen?
Also in den USA gibt es ein Startup, das tatsächlich ganz interessant ist, weil es auch zeigt, wie problematisch das ist, mit dieser Sache Geld zu verdienen. Denn das heißt News Deeply, und die haben hyperthematische Seiten. Also die haben zum Beispiel dann Syria Deeply über den Syrienkrieg, und dort gibt es Formate, die im Prinzip sagen, wenn du 2 Minuten Zeit hast und Hintergrund brauchst, dann klick hier. Mit 30 Minuten Zeit gibt es hier noch Karten und Videos. Die neuesten Detailentwicklungen von gestern stehen dann hier. Tatsächlich aber ist das natürlich sehr, sehr aufwendig, das zu gestalten. In Deutschland zum Beispiel im Print sehen wir, dass auf der Seite 2 der Tagesspiegel immer 3 wichtige Fragen und Antworten hatte, was ja auch so ein bisschen mehr mit dem Vermitteln von Hintergrund spielt. Oder wir sehen Perspective Daily, das ist so eine Wissenschaftsvermittlungsseite, die auch so ein Dropdown-Menü hat, in dem ich mir aussuchen kann, wie tief ich einsteigen will.
Ich habe es in der Vorstellung erwähnt, Sie sind auch Redaktionsmitglied bei Krautreporter. Die haben auch einen anderen Angang, einen ähnlichen, den Sie jetzt auch skizzieren. Wie sind denn da die Erfahrungen?
Also wir haben 2 Sachen vielleicht. Also auf den Artikel bezogen kann man sagen, bei uns ist es so, wenn wir anfangen zu recherchieren, dann gehen wir erstmal in die Facebook-Gruppen rein und in soziale Netzwerke, wo sich die Leute bereits mit den Themen beschäftigen. Also wir schauen, wir fragen diese Leute, was sind die grundlegendsten Fragen, die ihr als Gruppenmitglieder, die quasi Fans von diesem Thema sind, gestellt bekommen. Und das verändert schon mal unsere Art und Weise, den Artikel aufzubauen. Und wir haben ja sehr viele Erklärartikel, bei denen es sehr lange dauert, sie zu lesen, die wir dann auch immer zusammenbauen und in einen Kontext stellen, sowas wie zum Beispiel China verstehen oder so. Und als nächstes arbeiten wir an Kursen. Da geht es im Prinzip darum, dass das Artikel sind, die auch aufeinander aufbauen. Und im Prinzip, wenn man erstmal nichts weiß und man sich dadurch diese 5, 6 Artikel durchliest, dann ist man hinterher sowas wie so ein Mini-Experte. Generell, glaube ich, ist es einfach wichtig, das zu erkennen, dass Journalisten Fehler machen, wenn sie in ihren Redaktionssitzungen argumentieren, dass
das Thema weiß schon jeder, ja.
Das hatten wir letzte Woche schon. Das ist ja so ein klassisches Argument.
Und das kann man nicht mal machen. Wir müssen leider zum Schluss kommen, weil schon wieder der nächste Beitrag wartet. Das ist wieder die Realität des Deutschlandfunk-Journalismus. Vielen Dank, Christian Fahrenbach, für Ihre Erkenntnisse.
Ich sage auch vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Das Zentrum der russischen Opposition liegt in Moskau. So schnell sind wir von New York nach Moskau gekommen. Wenn dort Demonstrationen stattfinden, da sind natürlich auch die staatsnahen TV-Sender dabei. Nicht nur um zu berichten, sondern auch um Stimmung zu machen. Die Demonstranten werden nämlich gerne als gewaltverliebte Event-Touristen dargestellt, weiß unser Autor Oliver Soos.
Das regierungstreue russische Fernsehen verfolgt ein klares Ziel. Dem Zuschauer soll suggeriert werden, dass die Demonstrationen inhaltslos sind und die oppositionellen Protestierer nichts weiter als Chaoten. So beginnt auch der Bericht des Fernsehsenders Первый канал. Selfies mit Polizisten im Hintergrund und Livestreams machen. Für die meisten Demonstranten war das das Wichtigste. Im Bild sieht man allerdings keinen Demonstrationszug, in dem alle Selfies machen, sondern nur einen einzelnen Punk, der von Journalisten fotografiert wird. Doch die Botschaft bleibt hängen. Den Demonstranten geht es nicht wirklich um etwas. Als nächstes werden exklusive Aufnahmen gezeigt, über die nur das kremltreue Fernsehen verfügt. Demonstranten, die Waffen dabei haben. Wir als ARD konnten mit den Demonstranten während ihrer Festnahme nicht sprechen und haben sie danach nicht mehr zu Gesicht bekommen. Im russischen Fernsehen geben sie vor den Gefangenentransportern Interviews neben ihren Waffen. Hier ein 18-jähriger Arbeitsloser, der im Moskauer Zentrum herumlief, mit einem Messer, mit Quarzhandschuhen und Pfefferspray. Junge, sind das Ihre Sachen? Ja, was haben Sie denn für ein Hobby? Messerkampf. Dieser junge Mann hier hatte auch zwei Schreckschusspistolen dabei. Diese Gegenstände hatte ich heute einfach so dabei. Dass bei den Demonstrationen in Moskau tatsächlich Waffen zum Einsatz kamen, darüber ist nichts bekannt. Der regierungskritische russische Internetfernsehsender Dosht hat sich diesem Thema gewidmet und für seine Sendung Fake News einen Mann getroffen, der auch mit einem Messer im Fernsehen gezeigt wurde. Sein Name ist Igor Peredensev. Er erzählt, wie die Szene entstanden ist. Ich wurde von der Polizeikette an der Demo gestoppt und festgenommen, weil ich mit einem Polizisten herumdiskutiert habe. Auf der Polizeistation saß ich dann neben einem Mann, der vom Grillen kam und in der U-Bahn festgenommen wurde, weil er ein Klappmesser dabei hatte. Plötzlich kommt das Kamerateam und fängt einfach an, drauf loszufilmen. Fragt, was ist das für ein Messer, filmt uns beide und im Bericht heißt es dann, wir hätten zusammen dieses Messer mitgebracht. Wenn das mein Messer gewesen wäre, hätte ich doch die Polizeistation so schnell nicht wieder verlassen. Was das staatstreue russische Fernsehen nie erwähnt, dass die Polizei bei den Demonstrationen der Opposition hart durchgreift und hunderte Demonstranten festnimmt, nur aufgrund der Tatsache, dass sie an einer nicht mit der Stadt abgestimmten Protestveranstaltung teilnehmen. Ausländische Medien kritisieren, dass Menschen festgenommen werden, nur weil sie Plakate hochhalten oder etwas skandieren. Das russische Fernsehen zeigt mit dem Finger auf andere, in diesem Fall nach Frankreich. Dort seien die Behörden doch viel härter vorgegangen gegen die Gelbwesten. Dort setzen die Sicherheitskräfte Tränengas, Gummigeschosse und Wasserwerfer ein. Was allerdings verschwiegen wird, im Gegensatz zu den Moskauer Demonstranten haben die Gelbwesten Steine geschmissen, Schaufensterscheiben zerschlagen und Geschäfte geplündert. Die Propaganda zeigt ihre Wirkung. Die ARD-Sender werden in den sozialen Netzwerken zum Teil bombardiert mit Nachrichten, warum man verschweige, dass die Demonstranten in Moskau bewaffnet seien und warum man die russischen Behörden kritisiere, die französischen aber nicht.
Ein Beitrag von Oliver Soos. Und zum Schluss richten wir unseren Blick wieder weg vom Osten hin nach Norden.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Inga Gerke ist mein Name, ich bin die Volontärin beim Nordfriesland Tageblatt und unser lokaler Aufmacher morgen trägt den Titel Kulturaustausch im Wald. Und in dem Bericht geht es um ein Projekt, das heißt Internationales Jugendcamp Landesforsten. Bei dieser Aktion sind 14 junge Menschen aus 6 verschiedenen Nationen zusammengekommen, zum Beispiel aus Südkorea, Mexiko, Spanien, Italien oder Russland. Und diese jungen Menschen haben 2 Wochen lang zusammen den Wald aufgeräumt. Zum Beispiel haben sie Jakobskreuzkraut rausgerissen, Müll gesammelt und am Abend haben sie dann auch ihr Freizeitprogramm selbst gestaltet. So konnten sich die Jugendlichen dem Thema Klimawandel und den Erhalt der Natur noch mal ein Stückchen weiter annähern.
Und das war Medias Res für heute. Danke, sagt Brigitte Beetz.